Welcome to my G-Spot.
Halli, hallo, hallöchen. Ich bin Stefanie Giesinger und ich melde mich mal wieder aus meinem Lieblingsörtchen, meinem G-Spot. Ich möchte hier mit euch über alle möglichen Themen sprechen, die mich und hoffentlich auch euch beschäftigen. Das sind Themen wie Finanzen, Beziehungen, Sex, Schönheitsideale, alles Mögliche. Vor allem freue ich mich, wenn wir hier Tabus brechen können. Und das tue ich nicht alleine, sondern mit unterschiedlichen Gästinnen. Und das sind unter anderem Freundinnen, Expertinnen, Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Also alles Leute, die ich mit dem Thema assoziiere und die mich begeistern. Und mein Wunsch ist es, dass wir uns einmal die Woche hier treffen, um mit Leichtigkeit tiefer in Themen einzusteigen. Und natürlich auch, dass sich hier alle wohlfühlen können. Und ich fange jetzt wie immer mit meinen davor aufgeschriebenen Gedanken zu dem Thema an. Die Morning Pages. Meine Gedanken zu diesem Thema. Oh Gott, das Bild muss ich sofort löschen. Sage ich entsetzt, während ich auf mein Handy starre, auf dem gerade spontan Bikini-Fotos von mir gemacht wurden. Ich bin fast schon angewidert von mir selbst. Meine sogenannte Zellulite löst in mir seit Jahren immer wieder Unsicherheiten und Scham aus. Und es fühlt sich falsch an, diese Gedanken aufzuschreiben und vor allem sie auch laut auszusprechen, denn ich bin doch eigentlich so viel weiter als das. Ich habe mich doch schon längst davon gelöst, meinen Körper ständig bewerten und kritisieren zu müssen. Und nie würde ich eine andere Person so kritisch und abwertend ansehen wie mich. Warum also tue ich es mir immer wieder an? Vielleicht, weil uns von klein auf eine unerreichbare Perfektion vor Augen geführt wird. Vor allem Frauen wird beigebracht, dass unser Wert an einem Bild hängt. An einem makellosen, fehlerfreien Bild, das es so gar nicht geben kann. Dieser Druck ist überall spürbar. In der Werbung, in den sozialen Medien, in der Model- und Schauspielbranche, wo das Bild von Schönheit oft in extremer Weise idealisiert wird. Und hier entstehen die Ideale, die unsere Schönheitsvorstellungen prägen. Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Über Körperbilder, die uns klein halten und fast schon unsichtbar machen. Über Schönheitsideale, die viel zu oft nichts mit der Realität zu tun haben. Und über den Mut, diesem Druck etwas entgegenzusetzen. Alle, und dafür lege ich jetzt meine Hand ins Feuer, kennen diese Schauspielerin, Regisseurin und Autorin. In der deutschen Film- und Fernsehlandschaft setzt sie sich auch schon seit Jahren gegen ungesunde Körperbilder ein, spricht offen über ihre eigene Auseinandersetzung mit dem Thema und motiviert andere Frauen, darüber zu sprechen. Mit ihrem Film Wunderschön, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, hier habt ihr meine Empfehlung aus tiefstem Herzen, hat sie nicht nur ein wichtiges Zeichen gesetzt, sondern hat auch super große Erfolge gefeiert. Jetzt kommt der zweite Teil in die Kinos, worauf ich mich extrem freue und freue mich auch gleich mit ihr über ihre Filme und vor allem ihren Blick auf den Schönheitsdruck in der Schauspielbranche sprechen zu können. Herzlich willkommen, Caroline Herfurth.
Hallo!
Hi!
Danke, dass du heute da bist. Ich freue mich ganz doll.
Ich mich auch. Danke fürs Hierhaben.
Sehr gerne. Wir haben ja jetzt schon 20 Uhr. Normalerweise drehen wir unsere G-Spot-Folgen immer am Morgen, aber du hattest jetzt schon so einen vollen Tag. Wie geht es dir gerade?
Mir geht's eigentlich total gut. Ich habe gerade viel zu tun wegen der Filmfertigstellung von Wunderschöner. Das ist ein extrem intensiver Prozess und ich habe so das Gefühl, ich bin so wie so ein kleiner Nerd in den ganzen Details von diesem Film gerade drin und komme irgendwie gar nicht so richtig raus und brauche bestimmt einen Moment hier anzukommen, aber ich freue mich total hier zu sein und ich habe mich schon den ganzen Tag darauf gefreut. Ich habe dich auch schon die ganze Zeit auf dem Ohr gehabt die letzten Tage und genau, bin jetzt einfach froh hier zu sein und versuche mal nicht so doof Sachen zu sagen.
Dankeschön, aber fühl dich wohl und jede Sache ist hier erlaubt und du wirst sehen, mir fällt es auch echt manchmal schwer, auf den Punkt zu kommen. Aber wir haben heute ein sehr großes Thema und zwar Schönheitsideale und Körperbilder. Mich interessiert aber erstmal, was zu deinem Leben und wie du auch zu dem Thema gekommen bist. Wusstest du eigentlich schon immer, dass du Schauspielerin werden willst?
Ja, das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt weiß ich das nicht mehr so richtig. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter, aber da gibt's unterschiedliche Aussagen zu. Ich glaube nicht, dass ich Schauspielerin werden wollte. Und ich war in einem Kinderzirkus, so zwischen 12 und 15, 16 und habe dort mal so ein Zirkusstück gespielt sozusagen. Da gab es dann auch so eine Rolle und da habe ich so gespielt. Und dann war ich mit meiner Trainerin damals mal beim Kinderkanal und habe so eine Sendung aufgenommen. Das lief aber irgendwie über diesen Zirkus. Ich weiß nicht mehr genau, wie es dazu kam. Und dann gab es über diese Produzentin, die meinte, die Uschi Reich meinte, dass ich ihren Brief geschrieben hätte damals, dass ich unbedingt Schauspielerin werden will. Ich kann mich an diesen Brief nicht erinnern. Ich weiß nicht, ob ich den geschrieben habe, weil ich dachte immer, ich will Ärztin werden oder ursprünglich wollte ich mal Tänzerin werden und wollte mit gar nicht so unbedingt Schauspielerin werden und wurde ja eigentlich zweimal angesprochen, einfach so. Einmal im, das hört sich jetzt so an, ne? Tanztheater, aber da war ich 9 und bin auch nur mitgelaufen. Oder 10, bin auch nur mitgegangen, weil meine Freundin da halt hingegangen ist und ich habe da nur so mitgemacht. Und sie war halt immer so, sie hat die Maus gespielt beim Tierhäuschen und ich war die Kröte. So, das war meine erste Rolle, die Kröte.
Große Herausforderung.
Ja, es war total toll tatsächlich. Es war im FEZ, in diesem Freizeit- und Erholungszentrum. Aha. Und da kam mal jemand vom Castingbüro und hat einfach geguckt nach Kindern eben und dann wurde man zu einem Casting eingeladen und dann habe ich meine erste Rolle gespielt in einem kleinen Fernsehfilm. Des Mondes hieß der, da war ich 11 und dann hatte das alles überhaupt nicht mehr, kam es nicht mehr wirklich vor, außer diese komische Kinderkanalsendung, die war nicht komisch, aber so. Und dann nochmal mit 15 wurde ich wieder auf dem Schulhof angesprochen von einer Casterin, die für Crazy auf die Schulhöfe gegangen ist, also natürlich begleitet und einfach sozusagen geguckt hat nach LaiendarstellerInnen für diesen Kinofilm. Und da wurde ich dann eben auch zum Casting eingeladen. Und damit ging dann alles so ein bisschen los, weil dann bin ich danach dann zu einer Agentur gekommen und so.
Also sozusagen ein bisschen reingerutscht. Und es hat dir natürlich Spaß gemacht. Du hattest Talent, hattest Lust drauf.
Genau, ich bin so ein bisschen reingerutscht. So kurz hätte man es auch sagen können.
Ja, ich fand das sehr spannend. Das meinte ich mit dem,
dass es immer ein bisschen länger dauert. Genau, ja. Ich bin so reingerutscht und dann ein bisschen dabei geblieben, aber ich war nie, also lange nicht entschieden, ob das jetzt mein Ding sein wird, weil ich wollte dann schon auch nochmal studieren und bin auch nochmal an die Uni gegangen nach der Schauspielschule und so. Und eigentlich erst durch die Regiearbeit war das dann für mich klar, dass ich jetzt mal ein paar Türen schließen muss, weil es sonst einfach zu viel wird.
Du hast gerade schon gesagt, dass du mit 15 dann deine erste große Rolle so richtig gelandet hast.
Oder? Nee, das war gar keine große Rolle. Ich glaube, ich habe 2 Sätze in dem Film. Aber ich habe bei Crazy mitgemacht. Das war ein Kinofilm. Und ich war dort 2 Wochen, erstaunlicherweise, obwohl ich eine ganz kleine Rolle war. Aber es war eine der aufregendsten Zeiten natürlich für mich bis dato überhaupt, weil ich 2 Wochen in Neubeuern, ich glaube, es war Neubeuern, Nussdorf in Bayern, in so einem kleinen Hotel mit der ganzen Crew und den ganzen anderen DarstellerInnen verbracht habe. Und es war natürlich ein Riesenabenteuer.
Ich habe mich gefragt, hast du damals schon so einen Schönheitsdruck verspürt?
Ja, aber auf jeden Fall habe ich den schon verspürt, schon längst, aber auch schon viel früher. Also gar nicht zwingend jetzt durch die, also ich habe jetzt nicht gemerkt, ich komme an Z und da herrscht Schönheitsdruck, sondern ich glaube, in diesem Schönheitsdruck bin ich einfach groß geworden, weil der umgibt ein Jahr von klein auf und den habe ich definitiv schon viel früher gespürt, ja.
Kannst du dich an den ersten Moment erinnern, wo du das erste Mal dich nicht so richtig wohl in deinem Körper gefühlt hast?
Also ich kann nicht sagen, dass ich jetzt, dass das so der erste Moment war. Ich weiß, dass ich sehr früh angefangen habe, einzelne Stellen meines Körpers abzulehnen, sehr genau zu beobachten, dass sich mein Blick sozusagen fokussiert hat auf bestimmte Zonen, dass ich auch so durch die Welt gelaufen bin. Ich weiß noch, dass ich als junge Frau, Jugendliche, auch schon junges Mädchen, immer auf Augenhöhe von Oberschenkeln, das war meine Augenhöhe im Prinzip, mein Blick, weil ich immer sozusagen Oberschenkel gescannt habe, ne? Weil man sozusagen, ich war permanent damit beschäftigt, Körper zu vergleichen und so. Und das hat super früh angefangen, aber ich glaube schon, dass das besonders losging mit Zeitschriften und Zeitungen und so öffentliche Werbebilder. Das waren so die Sachen, die mich dann eher geprägt haben. Aber natürlich auch so ein bisschen diese, wenn man eben in dieser Zirkuswelt, in der das gar nicht so stattgefunden hat, aber auch besonders in so, ich wollte wahnsinnig gern Ballett tanzen und war immer viel mit so Ballettbildern beschäftigt. Mhm. Und da ist das ja auch sehr vordergründig, ne, ganz kleine, schmale Petitkörper und so. Und das waren schon auch Bilder, die mich sehr geprägt haben. Und ich weiß nicht, ich glaube, das hat bestimmt mit 9, 10 angefangen.
Schon verrückt. Ich habe mich auch gefragt, wie alt ich eigentlich war. Und ich glaube, ich habe mich das erste Mal komisch von meinem Aussehen wahrgenommen, als ich mein Kindergartenbild nach Hause gebracht habe und es meine Mama gezeigt habe. Und sie meinte, ich habe ein total unsymmetrisches Gesicht. Das ist ihr so aufgefallen. Sie so, oh, du hast voll das unsymmetrische Gesicht. Und seitdem gucke ich in den Spiegel auch immer noch und ich bin so, oh Gott, das ist so unsymmetrisch. Mein Lächeln ist so unsymmetrisch. Und das löst voll viel in mir aus. Und als ich Germany's Next Topmodel gewonnen habe, da war ich gerade mal 17, da war ich an einem See mit FreundInnen. Und da war ein fremder Typ, irgendwie ein älterer Teenager, und der hat mir dann zugerufen, oh, die Zellulite hat man aber nicht im Fernsehen gesehen. Und wow. Damals war mir nie bewusst, dass ich Zellulite hatte, wirklich. Ich war sofort so, oh, ich habe mich voll unwohl gefühlt, habe dann auch ein Handtuch um mich drum gemacht. Und dann bin ich nach Hause und habe mich auch richtig von hinten angeguckt und ich war so, oh, da sind Dellen. Und was denkst du? Diese Dellen wurden natürlich mehr und tiefer. Und das ist für mich meine, in Anführungszeichen, Problemzone. Also das ist wirklich etwas, wofür ich mich so schäme. Und wenn irgendwie Bilder von mir von hinten entstehen, bin ich so, oh Gott, meine Zellulite. Und ich frage mich echt, mein Gott, ich kann reflektiert darüber nachdenken. Ich kann es aber nicht ablegen. Und das nervt mich so sehr.
Also ich erinnere mich auch daran, schon ziemlich früh, da war ich bestimmt 13, 14, dass ich mich verdreht habe vor dem Spiegel, um meinen Hinterteil von hinten sehen zu können und mich gehasst habe und geheult habe. Also wirklich ganz stark negative Gefühle mir und meinem Körper gegenüber gebracht habe. Das also absolut. Oder dass ich eine Wette gemacht habe mit einer Freundin, wer schafft am längsten nicht das und das zu essen, wer schafft am längsten nicht das und das zu essen. Das ist sehr schnell auch eben in so Essverhalten übertragen hat. Und genau, also dadurch, dass ich jetzt, naja, doch mit 15 kamen dann eben auch Bilder dazu natürlich, ne, wenn man sich eben auf der Leinwand sieht oder so, aber da war ich schon längst drin in diesem ganzen, dass man kein normales Essverhalten mehr hat und ja, auch kein normales Körpergefühl und auch gar nicht mehr wirklich seinen Körper sieht, sondern eben nur noch, wie gesagt, extra Teile oder ja, der Blick sich auch tatsächlich verändert. Also es gibt ja diese ganz schönen Darstellungen von Magersüchtigen, die sich im Spiegel angucken und sich ganz dick sehen und davor steht ein ganz dünnes Wesen. Das finde ich, ja, ich glaube, so verändert sich dann der Blick einfach oder auch die Selbstwahrnehmung und dass man überhaupt den ganzen Fokus so wahnsinnig darauf lenkt, statt eben sich mit dem Eigentlichen zu beschäftigen. Das ging bei mir auch sehr früh los und hat auch lange gedauert, sich davon wieder einigermaßen zu lösen oder zu befreien. Und wenn du das so sagst, ich fand es ganz schön, weil du in der Anmoderation auch gesagt hast, was das für Mut bedeutet, dem was entgegenzusetzen. Ich finde, da drin steckt eigentlich schon ein bisschen das Kernthema, dass es ja was mit sich davon zu befreien hat, was mit Mut zu tun, weil da eben viel mehr drunter liegt unter Körperdruck. Ne? Es hat ja was, Körperdruck und Körperbilder hat ja ganz viel mit unserem System zu tun und mit unserer Gesellschaft und was wir für eine Rolle einnehmen und was eine Frau sein soll und so weiter und so fort. Dieses ganze Thema, was ja riesengroß ist, steckt da so drin und deswegen glaube ich, ist es ehrlich gesagt fast unmöglich für uns, die damit so stark groß geworden sind, sich davon wirklich zu befreien. Also ich hatte das auch immer das Gefühl, irgendwann muss ich das doch jetzt mal loswerden. Ich bin eine reflektierte, studierte Frau mittlerweile und dachte so, irgendwann muss man doch auch in seinen Körper reinwachsen und ein anderes Gefühl für sich. Und trotzdem gibt es immer wieder Phasen, in die man oder diese Gefühle oder dieses, dass man sich so unwohl fühlt oder was auch immer. Je älter man wird, finde ich sogar umso mehr, weil man ja noch viel stärker abweicht sozusagen von dem Schönheitsideal. Und das finde ich total interessant, also gerade auch altern in diesen ganzen oder älter werden in diesem Schönheitsdruck finde ich total interessante und spannende Erfahrung, weil es gar nicht weniger wird, sondern im Gegenteil, die Diskrepanz ja noch größer wird. Und das, ja, deswegen glaube ich, ist fast nicht so richtig möglich,
sich davon zu lösen.
Ja, oder sich da, oder darf man sich nicht dafür so fertig machen oder so, dass man das, wenn man das nicht schafft, ist schon wieder so ein Leistungsprinzip auch, ne? Wir werden die ganze Zeit so beballert mit diesen Bildern und mit diesen Ansprüchen und von diesen Imperativen in jeden Foren, die es so gibt und in allen öffentlichen Bildern. Und deswegen habe ich so das Gefühl, oder die Diskrepanz zwischen dem, was wir so in den Bildern außen sehen und dem, was wir im Spiegel sehen, ist so groß.
Voll.
Ne? Also es sind ja keine echten Menschen mit echten Hautbildern unterwegs in irgendwelchen öffentlichen Bildern. Und das kann man, glaube ich, gar nicht loswerden wirklich, wenn es so ist, wie es gerade ist. So.
Ja, und ich glaube, wir Frauen, wir erleben relativ schnell eine körperliche Veränderung, wenn wir in unsere Teenagerjahre kommen. Und die Veränderungen sind dann erstmal ja von der Gesellschaft zelebriert. So, man bekommt irgendwie Brüste oder man sieht irgendwie so aus, dass es für vielleicht auch den Male Gaze entsprechend heiß ist, in Anführungszeichen. Und dann, desto älter man wird, desto mehr passieren Dinge mit deinem Körper, die von der Gesellschaft absolut nicht gefeiert werden, wie Falten bekommen, Zellulite bekommen, generell, dass der Körper sich verändert, die Form sich verändert und dass man sich dann dafür schlecht fühlt oder fast schon schämt, ist dann ja wirklich so voll in einen reinprogrammiert.
Ja, besonders ist, glaube ich, auch reinprogrammiert, dass überhaupt der Fokus so auf dem Körper landet.
Ja, stimmt.
Also, und dass man, also wenn du sagst, sie werden gesellschaftlich zelebriert, ja, aber sie werden halt auch sehr früh sehr sexualisiert.
Ja.
Und das ist, finde ich eben auch interessant, dass man sehr schnell in diese Rolle reinwächst, ja eigentlich auch, wozu quasi der Körper da ist, was er sein soll, wofür, für wen er auch sein soll. Ne? Also das gehört alles so ein bisschen dazu, glaube ich. Und es gibt ja auch Frauen und Menschen, die nicht, wenn sie jugendlich sind, den Körper haben, der zelebriert wird in diesem Sinne, ne? Sondern im Gegenteil, schon früh mit sich kämpfen oder eben in diese Scham kommen. Aber ja, ehrlich gesagt, egal wie du aussiehst, hat jeder und jede, besonders jede in diesem Fall, das Gefühl, dass was nicht stimmt, ne? Also dass das, was nicht richtig sitzt oder nicht perfekt ist, weil die Bilder, von denen wir umgeben sind, die sind nicht möglich, also von Menschen. Das sind keine menschlichen Bilder, weil allein die Hautbilder sind computergeneriert. Das ist einfach so.
Ja.
Jeder öffentliche Auftritt von jeglicher Frau oder so ziemlich jeglicher Frau bedarf einer langen Vorbereitung. Ne? So allein durch Make-up und was auch immer. Das ist einfach so. Das ist im, also ich finde es immer lustig, zum Beispiel Maskenzeiten beim Dreh dauern für Frauen 1 bis 1,5 Stunden. Kommt immer so ein bisschen auf den Stoff drauf an, was sie für eine Maske haben. Und bei Männern 1/4 Stunde. 20 Minuten. Das ist ja auch einfach interessant. So. Oder wie Männer auf den roten Teppich gehen, wie viel Vorbereitung da drin steckt und wie lange eine Frau sich vorbereitet, bevor sie in der Öffentlichkeit erscheinen darf, um es mal in Anführungszeichen zu sagen.
Mhm.
Genau. Das finde ich einfach ja, spannendes Thema.
Ich finde, das ist auch ein richtig guter Punkt. Um jetzt ein Zitat von dir reinzubringen, du hast nämlich mal bei einem Interview mit der Zeit Online gesagt, ich habe selbst sehr viel Zeit verschwendet mit dem Versuch, meinen Körper in ein bestimmtes Ideal einzupassen. Was hat dich eigentlich persönlich dazu bewegt, so einem Ideal ja, nachzueifern oder dich irgendwo einzupassen?
Naja, also ich würde mal sagen, gesellschaftlicher Druck. Also und dazugehören wollen und als sexy befunden werden wollen oder als schön oder als, ja, also ich glaube, ich kann gar nicht sagen, es ist ja keine bewusste Überlegung, sondern es ist einfach etwas, was sich sozialisiert. Also im Großwerden habe ich diese Ansprüche oder diese Aussagen, die so lapidar dahingesagt werden, gehört, aufgenommen, ernst genommen. Ne? So, also
ja.
Diese typischen Sprüche oder auch, dass man umgeben ist von älteren Frauen, ehrlich gesagt ja im Prinzip fast allen weiblich gelesenen Personen, die immer irgendwas sagen, oh, ich muss noch abnehmen, oh, mein Bauch, oh, das mag ich nicht, was auch immer. Ne? Das ist ja total normalisiert und selbstverständlich. Und ich finde es ganz spannend, dass man anfängt darauf zu achten, nicht schlecht über sich und seinen Körper zu sprechen oder diesen Imperativ oder diesen Leistungsanspruch zu benennen. Ich muss noch 3 Kilo abnehmen oder ich fühle mich gerade so unwohl, weil ich so dick bin oder ich will mal die Diät ausprobieren, damit ich, weil ich das noch loswerden muss oder sowas. Ne? Also alles, was sozusagen, also allein wie wir darüber sprechen oder was Sprache da macht und wie selbstverständlich das alle Mädchen, die aufwachsen, davon umgeben sind und auch alle Jungs natürlich, für die es ja auch total normal wird, dass Frauen immer unzufrieden sind mit ihrem Körper und immer denken, sie müssen irgendwas an sich verändern und anpassen, für was und wen eigentlich. Ich glaube, es hat sich ehrlich gesagt einfach selbstverständlich in mich eingesetzt und eingeprägt. Mir wurde es nur irgendwann bewusst.
Das heißt, bei dir in deinem Beruf wurde dir das nie richtig so gesagt, dass du irgendwie abnehmen sollst, oder?
Nein.
Okay.
Tatsächlich, weil ich auch einfach klein und dünn war und dachte, ich bin nicht klein und dünn. Ich war ja immer eine schlanke Frau oder ein schlankes Mädchen. Wenn ich Fotos jetzt von mir sehe, von früher, denke ich mir, oh mein Gott, wie konnte ich mir überhaupt nur im Ansatz solche Gedanken machen? Das ist ja völlig crazy. Aber ja, also ich war jetzt klein und fand, dass ich total dicke Oberschenkel habe und natürlich total dicken Hintern habe. Wie gesagt, ich gucke mir Fotos an und denke mir, warum? Was soll dann überhaupt jemanden denken, der noch weniger als ich damals diesem Bild entspricht? Wie muss der Person dann erst gehen? Also ich finde diese Zeitung, die ich früher mal gelesen habe, die so ein Bild zeigen, wo dann jemand mit flabbligen Knien ist oder sowas oder eben mit Zellulite oder mit einem Bauch, der raushängt, und dann wird da immer so ein Titel drüber geschrieben und dann wird da immer so, ich habe das wirklich, ja, ich habe halt diese Zeitschriften alle gelesen und es hat mich schon geprägt, muss ich sagen. Also ich kann nicht sagen, dass ich mich darüber lustig gemacht hätte, so wie ich es jetzt machen würde und denken würde, um Gottes Willen, wie kann man sowas, das ist ja ehrlich gesagt öffentliche Beleidigung und Mobbing, dass man das überhaupt darf, finde ich absurd.
Hundertprozentig, also, das geht gar nicht.
Ja, aber eben auch viel subtiler, also viel mehr auch das, wovon man eben, ja, wie Frauen sozusagen das Recht haben, sie selbst zu sein, und wie frei sie entscheiden können, sie selbst zu sein und auszusehen, wie sie aussehen, oder sich damit eben gar nicht zu beschäftigen. Weil wenn eine Frau jetzt mal mit Achselhaaren rumläuft oder Angela Merkel auf ein Konzert geht oder generell, wie über Frauen geschrieben wird, was sie anhaben, wie sie aussehen, was auch immer, ist ja etwas, was man aufnimmt, ne? Dass das einfach so doll überhaupt Thema ist und Fokus ist, dass man sich da anzupassen hat. Aber branchenspezifisch war es einfach nicht anders als sonst überall auch für mich gefühlt.
Werbung. Rauchmandeln oder so gebrannte Erdnusskerne.
Happy New Year, guys. Ja, ein neues Jahr ist angebrochen.
Und ich glaube, das ist jetzt die Snackzeit des Jahres. Ich glaube, ihr stimmt mir jetzt auf jeden Fall zu. Und ich kann euch einige Snacks ans Herz legen, und zwar von Seeberger. Seeberger ist ein Unternehmen, das es schon seit über 180 Jahren gibt, und die haben süße und salzige Snacks und auch richtig gute Snacks jetzt für die schöne Winterzeit. Und vor allem ist es der perfekte Snack on the go, denn sie passen in jede Handtasche rein und sie geben einem ein gutes Gefühl, denn Seeberger arbeitet eng mit Bauern zusammen und dadurch fördern sie auch faire Bedingungen und nachhaltige Landwirtschaft. Wer sich jetzt schon mal einen kleinen Vorrat sichern will, im Seeberger Online-Shop gibt es alles, was das Herz begehrt. Also eine große Auswahl an Nüssen, Trockenfrüchten, Nussmusen, Nussfruchtmischungen mit dem Code G-Spot. Also alles groß geschrieben, G-S-P-O-T, könnt ihr euch 20% Rabatt im Seeberger Online-Shop sichern. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Und hast du eigentlich einen Unterschied gemerkt, als du so deinen internationalen Durchbruch hattest?
Also ich würde sagen, da war ich 23, und mit 23 habe ich eher den Weg angetreten, mich davon zu befreien.
Okay.
Das, glaube ich, ist so eher die Zeit, in der ich angefangen habe. Also ich würde sagen, mit 19 habe ich angefangen, das zu merken, also oder besser gesagt, immer mehr zu realisieren und dem auf die Spur zu kommen. Und dann mit 23 bin ich auf die Uni gekommen, also ich war auf der Schauspielschule. Dann bin ich auf die Uni gekommen und habe Soziologie studiert, und da sind diese ganzen Themen, Rollenbilder, Ungleichheit zwischen den Geschlechtern, das unterfüttert sozusagen dieses ganze Körperbildthema nochmal mit anderen Inhalten, ne? Also dass man einfach merkt, es geht gar nicht unbedingt darum, dass eine Frau jetzt eine Diät machen will, sondern es geht eigentlich um eine Position von einer Frau in einer Gesellschaft, ne? Das ist ja nur ein Symptom von, dieser ganze Körperdruck ist, glaube ich, nur ein Symptom von einem viel größeren strukturellen Ungleichheitsmuster oder einem Machtmuster, wo es darum geht, eine bestimmte Rolle vorzugeben oder bestimmte Freiheiten nicht zu gewähren. Weil eben, wie gesagt, wenn eine Frau mit Achselhaaren rumrennt und unrasierten Beinen, den Druck muss man erstmal aushalten, der einem dann entgegenkommt. Also ich hätte es damals auf keinen Fall geschafft und wüsste auch nicht, ob ich das heute könnte, den Druck standhalten, wenn ich jetzt auf den roten Teppich gehen würde. Muss man ja auch vielleicht gar nicht, ne? Ich weiß gar nicht, ob es so notwendig ist. Die Frage, die ich dahinter interessant finde, ist, natürlich habe ich die Freiheit zu entscheiden, mich zu verändern, aber habe ich auch die Freiheit, mich zu entscheiden, es nicht zu tun? Oder was passiert, wenn ich es nicht tue? Was passiert dann sozial mit mir, werden mir, also...
Du hast weniger Privilegien.
Genau. Welche Türen gehen dann zu? Welche Ausgrenzungen passieren dann? Welche sozialen Abstrafungen passieren dann einer Frau, die sich entscheidet, sich nicht mit diesem Thema zu beschäftigen oder eben nicht so auszusehen oder sich nicht anzupassen oder sich nicht die Falten wegzumachen oder was auch immer. Und ich finde es total legitim, wenn jemand Bock drauf hat. Die Frage ist nur, hat man wirklich die Freiheit oder hat Frau wirklich die Freiheit zu entscheiden, dass sie keinen Bock drauf hat? Oder kostet es extrem viel?
Es kostet extrem viel und vor allem auch Mut zuallererst. Wie stehst du eigentlich zu Body Positivity?
Was heißt Body Positivity eigentlich?
Naja, Body Positivity ist ja so in den sozialen Netzwerken total gefeiert von wegen, ich liebe meinen Körper und unterstützt einen stark kommerziellen Zweck.
Ah, okay.
Deswegen würde ich von meiner Seite aus sofort sagen, Body Positivity ist absoluter, nicht Quatsch. Vielleicht war es ein richtiger Schritt mal in eine Richtung, aber meiner Meinung nach nicht besonders förderlich, um wirklich etwas zu kreieren, wo man sich einfach wohlfühlt in seinem Körper oder den auch neutral annehmen kann. Es gibt jetzt auch eine Bewegung, die heißt eher Body Neutrality und da geht es eher darum, neutral seinem Körper gegenüber eingestellt zu sein.
Genau, also ich war schon, sage ich mal, positiv bewegt davon, als es darum ging, seinem Körper gegenüber positiver eingestellt zu werden, weil es einfach diese Themen aufgemacht hat, ne? Oder sozusagen, ja, wegkam von dieser unglaublich frauenfeindlichen Körperbetrachtung und erstmal darum ging, dem positiver gegenüber sich einzustellen und sich das alles bewusst zu machen. Das, daran finde ich nichts Falsches. Und auch die Werbung, wenn sich dann Werbebilder tatsächlich dahingehend verändert haben, fand ich toll, weil kann sein, dass es dann zu einem kommerziellen Zweck eingesetzt wird, aber mir sind kommerzielle Zwecke, die menschlich sind und vielfältig trotzdem noch lieber als die idealisierten, muss ich sagen.
Ja.
Trotzdem ist dann die Frage, sind sie wirklich echt? Oder ich finde eher den Schein so ein bisschen anstrengend. Also weil ich habe dann das Gefühl, ja, dann kann man jetzt vielleicht verschiedene Körperformen oder auch Hautfarben sehen, aber echte Haut sehe ich immer noch nicht. Dellen, wirkliche Dellen, also dann gibt es mal drei Streifchen oder sowas, aber es, keine Haut sieht so aus, wie wenn ich an den Badesee gehe. Am Badesee, da sehe ich echte Menschen. Ich sehe kaum Werbung, gerade in der Beauty-Industrie, die wirklich echte Menschen zeigt und oder echte Hautbilder zeigt oder ja, echte Körperbilder und auch echte Dellen, sondern es ist trotzdem immer noch mal ein bisschen geglättet und so ein bisschen, als wäre die Zumutung nicht ganz so machbar. Trotzdem finde ich die Öffnung und alles, was in die, ich sag mal, menschenfreundliche Richtung geht, immer begrüßenswert. So, wenn es dann doch wieder nur, also wenn dann zum Beispiel statt dünn gesund gesagt wird, dann ist es auch Quatsch. Ne? Die Frage ist eigentlich ja immer die Haltung dahinter und was ist eigentlich wirklich gemeint. So. Und trotzdem bin ich natürlich total der Meinung, das ist ja auch das, was wir mit Wunderschön so ein bisschen erzählen wollten oder auch erzählt haben, dass dieser ganze Fokus auf den Körper ein absolutes, ja wie so ein Ablenkungsmanöver ist. Also natürlich ist es doch viel schöner, sich mit den Dingen zu beschäftigen, die einen eigentlich ausmachen, die einem eigentlich Spaß machen, die einen interessieren und da rein Zeit und Geld zu investieren, als in mein Erscheinungsbild. Und ich finde, wie gesagt, ich liebe es, in mein Erscheinungsbild zu investieren, aber als eine nette Nebensache. Das nimmt vielleicht 2% in meinem Leben ein, vielleicht 5, manchmal vielleicht auch mal 10. Aber eigentlich ist mein Leben völlig, ja, findet einfach woanders statt. Und mein Lebensglück hat jetzt auch nicht viel damit zu tun, ob ich 3 Kilo mehr oder weniger wiege. So.
Sondern ob du gesund bist.
Und ja, ob ich glücklich bin, ob ich mit den von den Menschen umgeben bin, die mich glücklich machen, die ich glücklich machen kann. Ob ich mich inhaltlich in meinem Beruf oder in meinem Leben mit Dingen beschäftige, die mich erfüllen, indem ich das Potenzial, was ich habe, erkenne, indem ich mich kennenlerne. Was brauche ich, um mich gut zu fühlen, um kraftvoll zu sein? Wie kann ich damit in die Welt gehen? In welche Welt will ich gehen? Wie kann ich meine Welt mitgestalten? Das sind doch die eigentlichen spannenden Lebensfragen und nicht so, und wie schaffe ich es jetzt noch bis zum Sommer für die Bikini-Figur 3 Kilo abzunehmen. Also diese Zeit habe ich einfach tatsächlich ja sehr, sehr lange verschwendet, weil ich mich wirklich frage im Nachhinein, Wahnsinn, wie viel Zeit ich auf Laufbänder verbracht habe und mich zu Tode gelangweilt habe oder in irgendwelchen. Und ich liebe es, mich zu bewegen. Also es ist auch so, wenn ich Zeit habe, dann liebe ich es, Sport zu machen, weil ich fühle mich natürlich, es ist eine gesunde Sache, wenn man es nicht übertreibt, wenn es darum tatsächlich geht und nicht darum, dass man eigentlich heimlich dünn werden will, sondern wenn es wirklich darum geht, dass man sich bewegen will, um dem Körper was Gutes zu tun. Fair, super, gar keine Frage, bin ich vorne mit dabei. Wenn ich keine Zeit habe, dann schaffe ich es leider gar nicht. Jetzt habe ich seit einem halben Jahr einfach keine Zeit mehr dazu, womit ich mich nicht wirklich wohlfühle, weil ich mich einfach verrostet fühle wie sonst was. Aber es macht mein Lebensglück jetzt nicht ausschlaggebend, weil ich bin einfach inhaltlich gerade mit was anderem beschäftigt und das war gar nicht möglich mit, um, weiß ich nicht, 15, 16, 17, 18, 20, weil ich so fokussiert darauf war, weil es so wichtig war, weil es so viel Raum eingenommen hat in meinem Leben. Ja, und das ist einfach eine absolute Ressourcenverschwendung, ne, von so vielen wundervollen Frauen, die wahrscheinlich, wenn sie diese Kraft und diese Zeit in was anderes investieren würden, andere Dinge schaffen könnten. Vielleicht wären wir dann auch schon woanders.
Ich glaube auch, dass die Menschen um einen herum sehr stark die Meinung beeinflussen, die man auch seinem eigenen Körper gegenüber hat. Ich kann mich daran erinnern, dass meine Mama zum Beispiel sich schon sehr kritisch im Spiegel betrachtet hat. Und ich habe mal gehört, dass Kinder das oft übernehmen von ihren Müttern und die sehen sich dann genauso kritisch. Und ich frage mich, wie das jetzt im Erwachsenenalter ist. Also wenn Freundinnen jetzt positiv über sich reden oder negativ über sich reden, ob das auch so ein bisschen abfärbt. Du hast ja eine ziemlich enge Freundschaft mit Noah Tschirner. Wie würdest du sagen, hat dich das beeinflusst oder beeinflusst dich das überhaupt in deinem Auftreten und in deinem eigenen Wahrnehmen von deinem Körperbild, mit ihr befreundet zu sein?
Also Nora war auf jeden Fall eine Person, die eine unglaublich wichtige Rolle spielt in meiner Reise der Loslösung von diesen Körperidealen, weil sie mich tatsächlich nach unserem ersten Film, wir hatten gerade ein Presseshooting für die Herausbringung von SMS für dich. Das war der Film, bei dem wir uns richtig kennengelernt haben und befreundet haben. Und dort haben wir eben dieses Presseshooting und Nora kam eben mit der Ansage, sie macht das Shooting gerne, aber nur, wenn die Bilder nicht bearbeitet werden und wenn wir dann nicht dieses typische Posing- und Schönheitsding machen, sondern wirkliche Inhalte oder andere Inhalte. Und ich so, noch nie drüber Gedanken gemacht. Ich natürlich auf jedem Cover vorher die typischen sexy Posen eingenommen, die man denkt. Also ich finde es immer so lustig, wenn man sich diese Cover manchmal anguckt und diese Bilder, passiert mir auch immer wieder, dass man dann so Posen einnimmt, wo man denkt, wenn ich da jetzt so eine Sprechblase drüber machen würde, was die Person gerade sagt. Es ist wirklich, es ist alles so wahnsinnig sexualisiert und immer in so eine bestimmte, was soll das sein? Egal. Aber das fand ich einfach eine total spannende Ansage. Okay, was denke ich denn plötzlich, wenn ich vor der Kamera bin und ich will von dem Gegenüber was anderes als, ich bin so hot, ich kann so gucken, ich bin so, was auch immer, sondern ich kann hier meine Lippe kurz ein bisschen lässig fallen lassen und dann kann ich noch ein bisschen lasziv um die Ecke gucken und dann kann ich noch mein Auge oder mal ein bisschen lächeln und ein bisschen grinsen, sondern wirklich, was ist denn, wenn man anderen Inhalt draus macht? Was passiert denn dann mit der Geschichte, die plötzlich auf dem Foto stattfindet? Was ist das plötzlich für eine Freundschaft? Und das war so ein schönes Shooting tatsächlich, weil wir einfach, da kam eine ganz andere Dynamik und Energie rauf. Und das hat mich schon total beeindruckt einfach und mir plötzlich so wie so ein Gehirnspot freigemacht von so und jetzt, hey G-Spot, guck, Gehirnspot. jetzt geh mal da lang. Das ist ja voll die interessante Straße. Habe ich mir einfach noch nie Gedanken drüber gemacht. Einfach völlig unhinterfragt diese Posen eingenommen und auch mir, was ich mir habe sagen lassen auf Shootings von Fotografen. Fan, da brauche ich es eigentlich mal nicht gendern und so, ne, also so, das ist wirklich, wenn im Nachhinein denke ich mir so, um Gottes Willen, wie ich da manchmal raufgeschrieben saß da Chefredaktion und Fotografen sagen, oh ja, geil, geil und du denkst so, unglaublich. Und dann hat sie mir einfach den Trailer gezeigt von Embrace, das ist ein Dokumentarfilm über Körperbilder von Taryn Bramford, die sich damit sehr auseinandergesetzt hat. Und das hat mich umgehauen, dieser Trailer hat mich umgehauen und dieser Dokumentarfilm, den sie dann eben gemacht hat, noch mehr und der war auch eine wirklich große Inspirationsquelle dann für Wunderschön. Deswegen kann ich Nora und sozusagen meinen Weg der Umlenkung des Fokus von meinem Körper hin zu dem, was möchte ich kreieren im Leben, gar nicht wegdenken.
Richtig, richtig toll. Auch eine tolle Freundschaft und das merkt man auch bei Wunderschön. Ich meine, ich habe den Film inhaliert und ich war so dankbar für diesen Film. Der hat so viel in mir ausgelöst und ich hoffe, dass das bei ganz vielen anderen auch so ist und ich freue mich auch auf den zweiten Teil. Du hast mal bei einer Dankesrede für den Ernst-Lubitsch-Preis gesagt, Frauen müssen sichtbar werden. Sie hungern sich nicht nur dünn und kraftlos, sie sind unsichtbar. Kannst du deine Gedanken dazu nochmal hier mit uns teilen?
Naja, also in dem zweiten Teil von Wunderschön sagt Vicky, die Lehrerin, in einem Kurs, den sie wieder macht, dass die Frauen in ihren Leistungen historisch unsichtbar gemacht werden. Ich finde das Buch von Caroline Criado-Perez, was ich auch in dieser Rede genannt habe, unglaublich spannend. Gibt es auch als Hörbuch. Ist ganz schön anstrengend zu lesen, weil es unglaublich viele Fakten sind. Und ich als Soziologiestudentin, die viel solche Themen schon trocken gelesen hat, dachte so, boah, ganz schöne Broma. Aber so, es ist so spannend, sich nochmal bewusst zu machen, wie sehr der Mann als dass der Standard in der Gesellschaft gedacht wird. Also es ist nicht so, dass es verschiedene Personen in einer Gesellschaft gibt, sondern der Mann wird als Standard einer Gesellschaft gedacht und da heraus wird die Gesellschaft gebaut, meistens von Männern, weil sie natürlich bisher waren und auch immer noch hauptsächlich sind in den entscheidenden Personen. Und das, was Frauen gesellschaftlich tun, ist unsichtbar und unbezahlt. Also 75% der Care-Arbeit machen Frauen weltweit. Geht es um Kinder, geht es um Haushalt, geht es um Alte, Pflege, was auch immer. Wird zu 75% weltweit von Frauen gemacht und diese Leistung wird weder bezahlt, noch anerkannt, noch eingerechnet, noch bemerkt, noch gibt es dafür genug politischen Raum, das zu behandeln. Ja. Wenn man sich Stadtbilder anguckt, ne, also wie Städte aufgebaut sind, ist das um andere Lebenswege und Lebensrealitäten herumgebaut, nämlich um männliche, nicht um weibliche. Und das finde ich einfach höchst spannend, wie wenig die Lebensrealitäten von Frauen gesellschaftlich in allen Bereichen eigentlich gedacht, gesehen, mitgemacht werden und besonders natürlich nicht honoriert werden. Das heißt, es passiert alles kostenfrei und umsonst.
Voll. Und die Medizin ist ja auch wirklich auf dem männlichen Standard aufgebaut. Also
genau. Also ehrlich gesagt, so ziemlich alles.
Alles. Das männliche Autodummies, alles.
Ganz genau. Also Sicherungskleidung in so ziemlich jedem Beruf folgt dem männlichen Standard. Das heißt, eine Polizistin, für die ist die Kleidung unsicherer. Für eine Soldatin ist es komplizierter, pinkeln zu gehen, als für einen Mann, ganz blöd gesagt, ne? Und das finde ich einfach höchst spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Und historisch gesehen, alles, was Frauen oder das meiste, die meisten Frauen, die was zu Historie beigetragen haben, in egal welchem Feld, Kultur, Politik, Gesellschaft, Wissenschaft, ich habe von denen noch nie etwas gehört. Mhm. In meiner gesamten Schullaufbahn kommt, ich weiß nicht, wer kommt davor, vielleicht noch
Katharina die Große.
Vielleicht noch, genau. Ja. Und da fragt eben Vicky in wunderschöner, ist das noch Bildung oder ist das schon Propaganda? Und das finde ich unglaublich spannend, weil wenn Frauen und die Leistung von Frauen so weg ignoriert werden, nicht weitererzählt werden, sich nicht historisch übertragen. Ich habe noch bis vor, ich weiß nicht, 5 Jahren nichts über die Suffragettes gelernt. Noch nie gehört. Wer sind die Suffragettes? Keine Ahnung. Anfang des 20. Jahrhunderts haben die schon für Gleichberechtigung gekämpft.
Das wusste ich nicht mal.
Und die Historie ist voll mit diesen Geschichten. Es gibt immer mehr solcher Geschichten, die erzählt werden, wie eben Frauen historisch unsichtbar gemacht werden. Ja. Und das finde ich so spannend. Oder wie deren Leistungen von Männern angenommen werden, wie Musikstücke unter männlichem Namen deklariert. Der Ehemann hat es dann als seine ausgegeben oder der Bruder oder eine Autorin musste unter dem Pseudonym ihres Ehemanns schreiben oder was auch immer. Da gibt es so toller Film mit Keira Knightley oder Eine Frage der Chemie, eine tolle Serie. Das wird ja immer mehr behandelt, aber ich finde das einfach unglaublich. Ich bin jetzt 40 Jahre alt und ich wusste von diesen ganzen Frauen gar nichts. Carla Schumann, über das habe ich in der Rede eben auch gesagt, wusste nichts von den Komponistinnen vor ihr in den Jahrhunderten und dachte dann tatsächlich, ja, wahrscheinlich sind Frauen eben nicht so gut. Und das finde ich, das Spannendste darin finde ich immer diesen Mythos der Meritokratie, was besagt, der Beste kriegt den Job. Da brauche ich tatsächlich lustigerweise auch nicht gendern, weil das ist ja immer so, man denkt, also das kann man ja in alle Lebensbereiche übertragen, der Beste kommt nach vorn, der Beste kriegt, ne, so. Und es ist natürlich einfach zu sagen, wenn man seine Konkurrenz einfach systematisch ausschaltet.
It's a boys club.
Ja, und zwar a white boys club. Also wenn du einfach alle anderen AnwärterInnen systematisch, strukturell schon mal 200 Meter hinter die Startlinie setzt, klar, wer kommt dann vorne im Ziel an, ist ja easy. Und sich dann aber immer noch selber einzureden, ich bin der Beste und deswegen habe ich den Job bekommen, ich bin der Beste und deswegen habe ich den besseren Verdienst, ich bin der Beste und deswegen habe ich die besseren Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Das ist einfach, Frauen haben einfach nicht so viel Zeit zu arbeiten, weil die arbeiten eben noch in anderen Bereichen und zwar rund um die Uhr.
Und haben nicht die Möglichkeiten, weil sie gar nicht erst reingelassen werden.
Genau, das ist so ein, und das so werden Frauen unsichtbar gemacht und wurden sie auch und sind sie über Jahrhunderte. Und das finde ich unglaublich spannend, was es da alles zu entdecken gibt, was es da für tolle Frauen zu entdecken gibt, wie sehr sich Geschichte anders darstellt. Hm. Selbst diese ganze Geschichte von Jäger und Sammler merken sie ja gerade, dass das eben nicht stimmt, dass die Frauen in den Höhlen gesessen haben und die Jäger und die Männer draußen. Es wird ja immer so gesagt, Frauen sind von Natur aus die in der Höhle hocken und sich um die Kinder kümmern, weil die Männer mussten rausgehen und jagen. Es ist tatsächlich nicht mal der Fall. Selbst da wird die Wissenschaft gerade oder die Historie neu aufgestellt, weil sie entdeckt haben, dass die eine, ich weiß nicht, was war, irgendeine Ausgrabung war, gar kein Mann, war eine Frau. Aber natürlich, die Menschen, die das früher entdeckt haben, waren eben Entdecker.
Ja.
Und das waren eben Männer, die aus ihrer Perspektive oder aus ihrer Wahrnehmung oder auch aus den geltenden damaligen Bildern und Standards heraus das beschrieben oder wahrgenommen haben. Und jetzt sind wir einigermaßen in manchen Bereichen auf einem anderen Stand und merken, stimmt gar nicht. So. Und das finde ich einfach hochinteressant, weil sich einfach ganz viele dieser natürlichen Rollengegebenheiten komplett auf den Kopf stellen lassen und in Frage zu stellen sind. Und das macht natürlich vielen, vielen Menschen auch enorme Angst, was man ja gerade stark merken kann.
Voll. Ich habe auch das Gefühl, es gibt immer wieder Fortschritte und man merkt, es gibt mehr Diversität, man sieht mehr Körperform und auch natürlich Hautfarben in den unterschiedlichen Medien. Aber dann gibt es auch wieder Rückschritte, wie jetzt gerade. Also Heroin-Schick ist ja jetzt gerade überall. Von Frauen wird wieder verlangt, dass sie so schlank sind, wie es nur geht. Ozempic ist überall. Und ich frage mich, was hat das vielleicht auch mit dem Abbau von Frauenrechten zu tun?
Unbedingt. Das ist auf jeden Fall das Symptom von derselben Krankheit.
Ja.
Das ist definitiv, gehört das für mich alles zusammen. Ich finde, oder nicht für mich, sondern gehört es einfach zusammen. Der Körperdruck ist ein Symptom, dass der Anspruch an Frauen, auf eine bestimmte Art und Weise auszusehen, sich zu verhalten, Rolle einzunehmen, was auch immer, ist alles Symptom von einem herrschenden System. Und das ist nun mal das Patriarchat. Wir leben in patriarchalen Strukturen und der Abbau von Freiheiten von Frauen oder von Entscheidungsfreiheiten oder Gestaltungsmöglichkeiten hat immer etwas damit zu tun. Und ich finde das, also ich weiß gar nicht, ob, weil das der Körperdruck jetzt gerade wieder erstarkt, ob das was damit zu tun hat, dass die Freiheiten gerade abnehmen. Aber ich finde es interessant, dass es schwerer wird, wieder, oder dass der Ton gerade wieder in eine Gegenrichtung einschlägt. Ne? Man hatte das Gefühl, durch die MeToo-Bewegung und auch eben durch diese Body-Positivity-Bewegung oder eben diese ganze, dass sie einfach so ein bisschen aufgebrochen wurde, wurde das Klima ein bisschen freundlicher. Es wurde so ein bisschen schöner und einfacher, eine Frau zu sein. So, und man hatte das Gefühl, man fühlt sich ein bisschen sicherer tatsächlich. Und dieses Gefühl nimmt ja gerade ab. Ne? Man merkt, rechtsradikale erstarken, Misogynie erstärkt. Ja. Zuckerberg sagt, er will nichts mehr zensieren. Also kann man ja sich denken, was das heißt. Von wegen freie Rede. In Wirklichkeit heißt es ja einfach freier Hass. Und ich habe das Gefühl, das sind sozusagen so verschiedenste Stärkegrade von einem demselben Problem. Einfach von der Unfreiheit von Frauen.
Ja, sehe ich genauso.
Leute, wir haben schon über Klarna gesprochen und dass das eine ziemlich smarte Bezahlmethode ist, vor allem jetzt vor den Festtagen, wo eh alles schon übertrieben stressig ist, denn die Bezahlmethoden sind super flexibel und sicher. Und jetzt erzähle ich euch noch was über Klarnas Cashback-Programm. Erstmal ganz wichtig, um Cashback zu erhalten, ist es wichtig, Klarna Guthaben zu haben. Und wenn ihr das dann habt, könnt ihr in den teilnehmenden Shops über die Klarna-App ganz einfach einkaufen. Und da erhaltet ihr bis zu 12% Cashback, das euch als echtes Geld gutgeschrieben wird. Und dieses Geld, das euch als Guthaben gutgeschrieben wird, könnt ihr dann für zukünftige Einkäufe in jedem Shop oder für sofortige Zahlungen, zur Begleichung offener Klarna-Rechnung oder sogar zur Überweisung auf ein anderes Bankkonto nutzen. Richtig smart. Das Klarna Guthaben könnt ihr dann ganz einfach und kostenlos über die Klarna App oder die Webseite einrichten. Da könnt ihr dann auch eure Ein- und Auszahlungen verwalten. Und ihr könnt das Klarna Guthaben sogar noch sicher und mit einem garantierten Zinssatz sparen. Eine ziemlich smarte Geschichte, meiner Meinung nach. Deswegen schaut mal in den Shownotes vorbei oder unter www.klarna.com/de/cashback.
Werbung Ende.
Ich hoffe, das ist okay, wenn ich das anspreche. Wenn du nicht darüber reden willst, ist das voll okay. Du hast selbst eine Magersucht überlebt. Ja.
Wie? Das ist total okay.
Okay, danke. Wie schaust du auf diese Zeit zurück?
Ja, das ist eben die Zeit. Also deswegen sage ich, für mich war das eher schon davor. Ich glaube, am stärksten Magersucht, weiß ich gar nicht mehr, waren so irgendwas zwischen 13 und 17. Mhm. Also das war so die stärkste Zeit, würde ich sagen. Und dann hat sich das ein bisschen übertragen in eine Sportsucht. Deswegen bin ich immer so ein bisschen empfindlich, wenn es eben so gesund wird plötzlich alles, mhm. weil ich mir denke, ja, ist einfach auch nur ein anderer Name.
Ja.
Also weil wenn ich, klar, dann esse ich wieder was, aber wenn ich dafür 3 Stunden Sport mache am Tag, dann hat sich nicht wirklich was verändert und gesund ist es auch nicht.
Ja.
Und wirklich angefangen, gesund zu werden, also mich abzulösen von Körperidealen und bei mir selber anzukommen und in meinem Körper mein Zuhause zu finden mhm. und freundlich zu mir selbst zu werden und mich loszulösen von diesen Ansprüchen, die sich so tief reingesetzt haben in mich. Das ging so mit dann 23 los, würde ich denken. Da deswegen sagst du, weil das Parfüm war eben mit 23, aber das war für mich eigentlich schon der Weg in eine andere Welt, weil ich gemerkt habe, auch gerade durchs Studium eben, wie sehr das alles mit diesen anderen Unfreiheiten zusammenhängt. Und das hat mich total befreit, weil ich verstanden habe, dass es gar nicht darum geht, mich zu befreien von Körperidealen, sondern mich tatsächlich zu befreien als Frau. Also eine freie Frau zu werden. Und das ist ein viel größeres und tolles Thema.
Ja.
Und noch eine größere Aufgabe heutzutage sowieso. Wir werden wahrscheinlich eine Gesellschaft, in der Frauen tatsächlich frei sind, nicht mehr erleben. Aber trotzdem müssen wir ja darauf hinzuarbeiten, weil die Suffragettes haben es auch schon gemacht vor über 100 Jahren. Und davon profitieren wir jetzt enorm. Und deswegen müssen wir das ja auch tun und dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Ich finde, ja, das erstarkt gerade und es wird ein bisschen ungemütlicher gerade als Frau wieder. Ja. Das stimmt, aber es ist auch immer deutlich, dass wenn etwas aufbricht und sich verändert, dann wird der Widerstand auch stärker. Also an dem Widerstand lässt sich auch manchmal ablesen, dass eben etwas im Umbruch und im Aufbruch ist. Also die Angst und die starke Reaktion, die das auslöst, zeigt eben das, was ausgelöst wird. Und das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, weil wir sind eben auf dem Weg nach vorn. Und ich glaube, dass sich dieser Fortschritt nicht mehr aufhalten lässt. Auch selbst wenn wir jetzt sagen, wir werden 2, 3, 4 Jahre, lass es 10 sein, einen Rückschritt machen. Mhm. Ich glaube nicht, dass sich dieser Weg in eine Zukunft, wo Frauen freier und selbstbestimmter leben können, aufhalten lässt.
Ich finde das halt so frustrierend. Ich hatte das Gefühl, dass ein paar Jahre auch mehr Diversität auf den Laufstegen zu sehen war. Und jetzt war ich neulich in Paris und die Models waren so dünn wie noch nie, also gar keine Diversität. Normalerweise wurden ja 2, 3 Curvy-Models eingesetzt, so ein bisschen als Tokenism, was für mich auch schon immer einen bitteren Beigeschmack hatte, wo ich so dachte, müsst ihr halt, deswegen macht ihr es und nicht, weil es irgendwie einfach eine diverse Brand ist. Und ja, jetzt ist das eben noch nicht einmal gegeben. Und ich glaube, diese Schönheitsideale, die werden unsere Generation nach uns so stark prägen, und das tun sie ja jetzt schon, wo ich mich so frage, wer entscheidet das eigentlich? Wie kann das sein, dass es jetzt immer wieder Rückschritte gibt in der Modelindustrie und eben auch in der Schauspielerinnenbranche?
Naja, also es ist natürlich so, dass der Gap zwischen dem, was ich im Spiegel sehe und dem, was man in öffentlichen Bildern sieht und sozusagen der Anspruch, wie man eigentlich auszusehen hat, womit man vermeintlich erfolgreich ist, vermeintlich geliebt wird. Das sind ja die Bilder, die transportiert werden. Ne? Da wird ja nicht transportiert, die ist total dünn, sondern da wird ja gesagt, diese so aussehende Person, Frau, ist erfolgreich, glücklich, was auch immer. Das heißt, wenn ich die Werbung sehe, dann sehe ich, ich möchte auch so viele Freunde und glücklich und erfolgreich sein. Das heißt, ich muss so aussehen. Ne? So, das ist so ein bisschen, finde ich, in Werbung immer so die Mixed Message. Und die wird einfach wissenschaftlich untersucht in allen möglichen Agenturen. Da wird ja sehr viel Geld ausgegeben. Wie kann ich diese Message möglichst freundschaftlich nah rüberbringen? Natürlich, ne? Also so. Und der Gap zwischen dem, was ich also bin oder sehe und dem, was vermeintlich ein erfolgreiches, glückliches, integriertes Leben hat, der ist ja dann hoch, weil mein Körper ja nicht so aussieht wie da. Und damit wird einfach so viel Geld verdient. Ich glaube, es ist einfach so ein Phänomen, unserer Zeit und von unserer kapitalistischen Zeit auch, in der wir leben, dass es einfach auch ums Konsumieren geht die ganze Zeit. Und wie kannst du jemanden besser dazu bringen zu konsumieren, als wenn er verzweifelt und unglücklich ist über das, was er selbst ist und glaubt, ein Produkt zu brauchen, um glücklich werden zu können oder das zu erreichen oder diese Bilder erreichen zu können.
Aber tatsächlich muss das ja auch gar nicht mehr von Agenturen oder von großen Modehäusern erfunden werden, weil Social Media ist ja auch daran beteiligt, wie unsere Schönheitsideale geprägt werden. Und man sieht es ja auch schon alleine bei Kendall Jenner, die super, super schlank ist und als normschön total gefeiert wird. Aber selbst sie bearbeitet sich dann schlanker und dann gibt es immer wieder so Facetune-Fails. Facetune ist eine App, die man auf dem Handy haben kann, wo man sich dann auch selbst modifizieren kann, sich schlanker machen kann, schöner machen kann, die Haut verändern kann. Und selbst da merkt man, dass diese vermeintlich schönsten Menschen der Welt sich nicht schön genug fühlen und für vermeintlich private Postings dann auch nochmal verändern.
Ja, ich finde, Social Media ist ja mittlerweile fast nichts anderes als eine riesengroße Werbeplattform, habe ich das gedacht. Das ist ja das eigentlich ein bisschen das Modell, ne? Weil klar treffen sich da auch Menschen und man hat auch andere Inhalte und auch spannende Inhalte und auch politische Inhalte und was auch immer. Und das ist auch total toll. Aber am Ende wird damit Werbung verkauft. Das ist einfach das Geschäftsmodell dahinter. Deswegen für mich ist es eigentlich die größte Werbeplattform überhaupt der Welt mittlerweile, ne? So, also das, ja, deswegen finde ich es nur logisch, dass es auf Social Media auch stattfindet, diese Art von Prägung und fast noch subtiler eben, weil es halt zu dir nach Hause 24/7 direkt, wenn du auf dem Klo sitzt oder wo auch immer, wirst du eben nicht nur, wenn du auf die Straße gehst durch oder den Fernseher anmachst, beballerst, sondern du wirst ja eben jetzt noch viel öfter und viel gezielter und viel diffiziler beballert mit diesen Imperativen. Es ist ja noch einfacher geworden, weil es jetzt plötzlich Freundinnen sind, mit denen du dich unterhältst und so weiter, ne? Also das ist ja noch viel, ja, alltäglicher und normalisierter geworden, sich mit Werbung zu umgeben und mit dieser Diskrepanz zwischen echt und eben den Menschen im Digitalen. Ich bin echt, frag mich, was passiert, wenn Menschen generell anfangen, mehr im Digitalen zu leben und nicht mehr in der echten Welt.
Aber das wird passieren.
Ja, total. Und ich finde, das dann sehen sich alle gar nicht mehr im Spiegel an, weil sie nur noch in irgendeiner Brille hocken und irgendwie sich virtuell treffen und nicht mehr in echt.
Ja, das stimmt.
Who knows? Aber genau, ich finde es trotzdem gut, zuversichtlich zu bleiben, weil ich glaube total an den Menschen an sich und ich glaube, dass die Entwicklung der Menschheit im Grunde ein Gutes ist und eine nach vorne im Sinne der Freiheit. Und ich glaube, das wird sich, wie gesagt, nicht aufhalten lassen. Und auch wenn jetzt es wieder einen Rückschlag gibt.
Ja, ich glaube, es ist aber schwer und es braucht da auch wieder Mut, da auszusteigen, weil dann bist du erstmal Außenseiterin.
Auf jeden Fall. Wobei ich auch das Gefühl habe, ja, verstehe ich total, aber ich glaube, die Sehnsucht ist schon auch groß und auch breit. Und der Leidensdruck ist ja hoch. Also ich meine, welche Menschen oder welche Frauen kennst du, die diesen Leidensdruck nicht haben? Und das heißt, aussteigen aus was? Außenseiter von was? Weil es gibt auch eine neue Gruppe, die wartet, die freut sich, weil jede Frau, die zu mir sagt, ich habe keinen Bock mehr, mich damit zu beschäftigen, sage ich, ja geil, komm her, komm. Ne? Also machen wir halt was anderes Schönes zusammen. Und ich glaube schon, dass diese Haltung auch extrem breit vorhanden ist. Mhm. Und dass man ist bestimmt, also in bestimmten Branchen und in bestimmten Welten wird es schwieriger, weil es halt mehr darum geht, so, ja. Oder weil dort auch das alles eine größere Rolle spielt. Da kostet es bestimmt Mut und da muss man erstmal was anderes schaffen und das kostet Zeit und Energie und Kraft und man braucht einfach starke Partner an der Seite. Mhm. Das ist total so. Aber auch da gibt es eine riesen Community, glaube ich, die da ganz anders ist. Ich habe mittlerweile immer das Gefühl, man bräuchte eigentlich so ein gutes Social Media, also so ein nettes, weil es verroht alles so wahnsinnig und man hat irgendwie gar keinen Bock mehr, sich so doll darin aufzuhalten, weil es alles so, gerade eben, wie gesagt, jetzt durch Zuckerbergs neue Ankündigung, dass er jetzt auch noch diese ganzen Faktenchecks und sowas alles runterfährt. Ich habe so das Gefühl, es wird alles ein super hartes Pflaster, wo sich irgendwelche Leute austoben dürfen, die ne, eben nicht sozusagen den Anspruch haben, eigentlich eine schöne, warme, sichere, ein Safe Space zu schaffen. Und ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht wäre es an der Zeit für so ein Social Media, was genau dieses Ziel hat, zu sagen, eigentlich soll das hier nur Safe Space bleiben. Weißt du, so für Leute, die sich einfach nur gerne miteinander austauschen und wo es nicht darum geht, zu bewerten oder abzuwerten oder was auch immer.
Wie war es eigentlich für dich, das erste Mal ein Werbefoto von dir zu sehen oder irgendein super bearbeitetes Foto und dich dann auch damit zu vergleichen, weil ich kann mich dran erinnern, ich war 18, da war ich auf so einem TV-Magazin und da haben sie mir schon gesagt, ich soll die ganze Zeit lächeln, mir wurden die Brüste hochgepusht, ich hatte so ein rotes Kleid an, weil alle Frauen dort ein rotes Kleid tragen und ich wusste auch schon, ich werde irgendwie bearbeitet, das haben sie gesagt, aber einfach nur hübscher gemacht. Und dann ist das Bild rausgekommen und ich habe mich gar nicht wiedererkannt. Meine Haare waren blond, digital gefärbt. Meine Augen waren so bernsteinhellbraun und dabei sind sie ja schon sehr, sehr dunkel. Und meine Brüste waren riesengroß. Und ich habe mir dieses Magazin angeguckt, was dann auch alle voll gefeiert haben. Und ich war so, what the fuck? What the fuck? Und ich glaube, das erste Mal ist mir da so richtig aufgefallen, wie sehr ich auch verändert werde, um der Gesellschaft zu gefallen. Und da habe ich es kritisch betrachtet. Aber ich habe auch Tage, da sehe ich ein ultraschönes Bild von mir und ich gucke mich im Spiegel an und ich bin so, ew. Und auch dieser Vergleich ist manchmal da. Wie ist das für dich?
Ja, also als ich die ersten Bilder oder so, solche Titel das erste Mal hatte, fand ich das super schön. Ich fand das mega, endlich. Also ich meine, ich hatte plötzlich Riesenbrüste und dachte auch, ja, jetzt ist schön. Also das hübscher gemacht, fand ich tatsächlich hübscher gemacht, weil ich habe ja mehr dem Bild entsprochen, von dem ich damals immer noch dachte, das ist schön und gut so. Und erst jetzt, wenn ich mir das angucke, denke ich, um Gottes Willen. Also wie gesagt, wie ich manchmal geguckt habe, was ich mir manchmal für Gedanken gemacht habe beim Fotoshooting, damit ich so gucken kann. Und genau, also bei mir war das regelmäßig so, dass meine Familie, die hat mich gar nicht wiedererkannt auf einem riesen Werbeplakat, haben die vor, mein Papa und meine kleine Schwester sitzen Döner essend vorm Karstadt, Riesenplakat. Ist sie das? Nee, das ist, doch, das, nein, das ist sie, doch, das ist sie. So, völlig verrückt. Also eben, und dann denke ich mir auch, dann ist doch eigentlich auch wurscht, wer da jetzt ist. Es muss ja. Ich doch gar nicht mehr sein am Ende, weil ich bin es ja gar nicht. Also, und dass Sommersprossen weg sind natürlich und keine Ahnung. Also ich fand das gar nicht befremdlich, sondern eher total toll. Und mittlerweile finde ich es total befremdlich. Das kam dann erst später, als ich eben mal für einen Werbejob gesehen habe, ich sehe die Fotos, man gibt die ja dann so frei, also man sieht die erstmal, bevor die dann veröffentlicht werden, dann gucke ich es an, denke so, hä, irgendwas ist weird, warum bin ich so klein, aber der Kopf ist so groß. Und dann wurde mir gesagt, ja, mein Körper wurde um 20% oder 30% sogar geschrumpft im Verhältnis zum Körper. Dann denke ich mir, ja klar, kein Mensch hat diese Proportion. Also, und ich bin ja schon klein, aber ich habe gesagt, mein Po ist einfach im Verhältnis zu meinem Kopf nicht so. Das stimmt nicht, die Linie stimmt nicht. Und ich kann dem doch auch gar nicht gerecht werden. Wenn ich jetzt auf einen roten Teppich gehe oder so oder im Kino zu sehen bin, ich kann dem einfach nicht gerecht werden, weil da, natürlich, also dann braucht man gar nicht, ich bin das ja nicht. Wie soll das funktionieren? Ich bin nun mal nicht so schmal und ich habe nicht so ein Po und was soll, also und warum... Warum? Wofür auch? Ich habe mich immer gefragt, wofür? Also, was soll damit jetzt bezweckt werden? Warum muss ich so klein und dünn sein? Warum ist das andere nicht auch schön? Also, ich bin doch, ist doch schön. So. Und dann habe ich tatsächlich darauf bestanden, dass es bitte nicht reduziert wird.
Ich habe auch eine relativ große Narbe am Bauch. Und was ich schon für Gespräche führen musste, also ich habe unterschiedliche Kampagnen gemacht für Bikinis, Unterwäsche und das dann aber auch mit meinem Namen, Stefanie Giesinger. Und man weiß, also viele Leute wissen, dass ich eine Narbe an meinem Bauch habe, weil ich eine Krankheit hatte oder habe. Und die Konversation, die Menschen versuchen dann zu überzeugen, dass sie die Narbe nicht wegbearbeiten, ist so eklig gewesen, so häufig. Einfach so, Leute, das kauft euch keiner ab, dass so mein Bauch aussieht. Wieso? Ja, es ist ja eine Kampagne und die hängt dann da und die soll dann auch so aussehen.
Aber fragst du dann manchmal, warum?
Nee, ehrlich gesagt
nicht.
Weil
eigentlich müsste man fragen, aber warum?
Das ist eine gute Idee.
Oder? Weil, warum darf die nicht da sein?
Aber wenn ich mich jetzt beispielsweise entscheiden würde, mich genauso zu zeigen, wie ich bin und auch nicht keinen Sport mehr zu machen und nicht nur gesund zu essen, glaube ich, dass ich auf jeden Fall Nachteile hätte in meinem Beruf.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Jede Frau hätte Nachteile.
Und ich glaube, deswegen ist es auch so schwer, sich davon dann auch zu trennen. Auf weil während du das Ganze sagst, habe ich auch reflektiert, also jedes Mal, wenn ich irgendwie einen Bikini-Shoot hatte oder so, habe ich dann gedacht, jetzt esse ich aber auch nur keine Kohlenhydrate und nach 18 Uhr nichts.
Natürlich.
Und dann habe ich gedacht so, ich glaube, ich könnte es aber auch gar nicht anders machen. Dann würde ich die Jobs nicht bekommen.
Genau, also es würde auf jeden Fall zu großen Nachteilen führen, weil das meine ich damit, man muss erstmal was Neues aufbauen. Man muss erstmal, so wie Ashley Graham zum Beispiel, ne, die dann tatsächlich da was anderes aufbaut und eine neue Community schafft.
Der Castingdirektor von Victoria's Secret hat mal gesagt, auf die Frage, warum sie nicht mehr Diversität haben, dass sie ja Frauenträume verkaufen. Und das ist der Traum, das ist das Erstrebenswerte. Und deswegen sind es diese super schlanken Frauen.
Genau, und das finde ich so interessant. Aber es ist das Erstrebenswerte, weil es als das Erstrebenswerte dargestellt wird von genau diesen Brands.
Ja.
Und ich finde das so interessant. Oder von diesen. Und ich glaube wirklich, dass wenn sich das Mindset von Frauen dahingehend verändert, dass es sich wohler anfühlt in einer Umgebung, in der man den Bauch raushängen lassen kann und nicht eingeschnürt ist und nicht, wo man einfach, wo das Bild der Werbung mehr dem entspricht, was ich auch bin, wenn das sozusagen verstanden wird als, ja, als angenehmer, dann kann ich mir auch vorstellen, dass Kaufkraft shiftet. So. Und deswegen fand ich diese Body Positivity Bewegung war mir trotzdem lieber, weil ich so das Gefühl hatte, es ist irgendwie trotzdem mir die liebere Richtung. Ich würde lieber in diese Richtung dieser Labels gehen. So. Also,
ja. Du hast vollkommen recht. Gibt es eigentlich Raum als Schauspielerin auch älter zu werden und dann auch nach wie vor erfolgreich zu sein?
Das finde ich eine super spannende Frage, weiß ich noch nicht. ich merke, dass das bei mir anfängt, Thema zu werden, weil ich einfach sehe, auf der Leinwand, mein Gesicht verändert sich, ich bekomme Falten, ne? Das ist einfach anders. So. Ja. Und das finde ich spannend, wie sich das verändert. Es ist natürlich, also ich finde zum Beispiel, was eben Pamela Anderson gerade macht, super toll und super spannend. So, die einfach sagt, einfach ich auf dem roten Teppich. Oder ja, einfach schlicht. Halle Berry setzt sich ganz stark dafür ein, dass eben eine Frau würdig altern darf in dieser Branche. Und ich finde das natürlich total toll, wenn sich das eben auch in eine freie Richtung bewegt, weil ich das schon so absurd finde, wenn man sich, also ich bin ein super großer Reese Witherspoon-Fan und Jennifer Aniston-Fan. Wirklich. Das sind, ich finde, was sie macht für Frauen in der Filmbranche enorm. Reese Witherspoon hat einfach da eine Kraft geschaffen. Das finde ich richtig, richtig bemerkenswert und ein absolutes Vorbild. Und trotzdem denke ich mir, wenn ich mir Morning Show angucke, da sitzt sie mit ihrem Kollegen im Auto und er sieht einfach aus wie ein 50-jähriger Mann und sie nicht.
Ja, stimmt.
Die sieht einfach aus wie, das ist alles glatt. Und ich denke mir so, das sieht doch, wenn man sich das jetzt mal ganz neutral anguckt, absurd an, weil die sollen dasselbe Alter spielen.
Ja.
Aber das ist doch ein ganz, das sind doch wie zwei verschiedene Welten. Ich finde das so verrückt, wenn neben einem ganz normalen Gesicht, was normal gealtert ist, diese glatten Gesichter hocken. Ich kann es irgendwie, es ist wie so ein Bildfehler, habe ich manchmal das Gefühl. Und genauso bei Jennifer Aniston, die ich so verehre für ihre Ironie, für ihren Humor.
Ja.
Die konnte oder kann auch noch, aber konnte immer gucken und das nur mit einer, wie sie geguckt hat, dieser ganze Haltung und Humor hat sich einfach überall durchgesetzt. Und jetzt habe ich das Gefühl, hört ihr Gesicht einfach nicht mehr. Die ganzen Impulse kommen gar nicht mehr durch. Und das finde ich schon erstaunlich oder bemerkenswert, dass der Druck so groß ist, dass jemand die größte Ressource, die sie eigentlich hat, lieber weggibt als das andere. Und ich finde es total schwierig, sozusagen auch da körperlich zu urteilen, ne? Weil auch ich urteile ja jetzt gerade über ihren Körper und was sie mit ihrem Körper macht. Und ich finde, das steht mir überhaupt nicht zu. Es ist ein totaler Übergriff. Es finde ich auch wichtig, sich das klar zu machen. Es geht mich nichts an, ne, was sie mit ihrem Körper macht. Ich finde trotzdem interessant, dass es offensichtlich für Frauen, die älter werden in dieser Branche, so schwer ist, einfach normal alt zu werden. Wobei es wahrscheinlich generell sich überträgt auf alle Bereiche, weil es ist ja generell so, dass der Trend zu allen möglichen Eingriffen unglaublich wächst und ich glaube, weiß ich nicht, also Schönheitschirurg werden ist mega lukrativ. Ne, so. Also,
voll. Genau. Hey, du hast das gerade so gut auf den Punkt gebracht und nochmal zu Schönheitseingriffen. Ich glaube, das Ding ist eben, dass das auch von vielen Frauen als feministisch betrachtet wird, weil gesagt wird, ich mache mit meinem Körper, was ich will, aber man kann natürlich nicht
Genau, ich finde auch, jede sollte ja auch mit ihrem Körper machen dürfen, was sie will. Die Frage dahinter ist immer, was passiert, wenn du es nicht willst?
Ja.
Wie frei bist du in dieser Entscheidung tatsächlich? Weil was passiert, wenn ich sage, ich möchte aber nichts gegen die Falten in meinem Körper tun? Ich möchte mir nicht Gift in meine Stirn spritzen. Ich möchte gerne gucken, was mit meinem Gesicht passiert, wenn es einfach lebt, durchs Leben durch. Ich möchte mich gerne kennenlernen als das, was aus mir wird, ohne dass ich was dran mache. Oder ich möchte mir eben nicht die Beine rasieren oder ich möchte nicht das und das. Das kann ja jeder eigentlich, sollte sie ja für sich entscheiden können. Aber ist es wirklich so? Kann das wirklich jeder entscheiden? Oder was passiert, wenn, wie wir es jetzt im zweiten Teil von Wunderschön behandeln, wenn jemand, die nicht der Körperidealen spricht, bauchfrei trägt?
Hat das eigentlich irgendwas mit dir gemacht, dass du letztes Jahr 40 wurdest? Hat das irgendwas ausgelöst?
Also wie gesagt, ich merke, dass das Thema Älterwerden für mich jetzt ansteht. Also ne, dass sich mein Körper natürlich verändert und dass auch mein Gesicht sich verändert und dass das einfach etwas ist, was diesem täglichen Druck, der auf uns einballert, dazukommt, weil man sich einfach noch weiter entfernt von dem jugendlichen Schönheitsideal.
Und aber die Zahl an sich?
Also nicht, was jetzt mein Aussehen angeht. Ich finde Älterwerden total toll, weil ich das Gefühl habe, ich immer mehr zu mir komme und ich immer kraftvoller werde und ich immer besser Nein sagen kann und ich liebe es. Ich liebe das Leben einfach und ich habe das Gefühl, je älter ich wurde bisher, desto mehr wurde mein Leben zu meinem Leben. Also, dass ich das Gefühl habe, ich lebe das, was ich mir wünsche. Trotzdem bin ich jetzt kein Fan vom Tod.
Wichtig zu sagen an dieser Stelle.
Also das habe ich noch nicht verkraftet, dass es einfach zum Leben dazugehört, dass wir irgendwann sterben. Damit das Älterwerden hat für mich eher dieses Thema, dass ich natürlich sozusagen, ich glaube, ich bin so eine Person, mir ist sozusagen die Fragilität des Lebens permanent bewusst und es ist ein bisschen anstrengend. Und manchmal würde ich gerne einfach sagen, ich habe ja noch Zeit bis zum sonst was. Und diese Aussage wird natürlich schmaler und schmaler, je älter man wird. Ich bin noch super jung, das ist mir total bewusst, dass es totaler Quatsch ist, was ich jetzt gerade erzähle. Ich bin gerade erst 40 geworden und ich werde bestimmt 100. Aber trotzdem ist das Älterwerden für mich eher ein Thema, weil eben Zeit ein Thema wird.
Ja. Verstehe.
Aber nicht so doll. Also das Aussehen eben eher auf den Beruf gemünzt. Ich fand eben interessant, bei Wunderschön 1 habe ich für die Rolle ja, das habe ich noch nicht zu Ende erzählt, ich sage jetzt manchmal ein bisschen durcheinander, habe ich 10 Kilo zugenommen. Und dann wurde mir von ganz vielen Seiten, wurde ich ganz viel dazu befragt, wie das war. Ja, aber wie ist das denn dann, 10 Kilo? Das war ein Riesenthema, 10 Kilo, auch in der Presse und so, ne? 10 Kilo hat sie dafür zugenommen. Ich dachte immer so, Wahnsinn. Weil mit 10 Kilo mehr sah ich jetzt trotzdem, war ich einfach eine Frau mit einem normalen Körper. Und bei mir wurde dann immer gesagt, es ist so mutig, dass du dich dann auch nackt zeigst im Kino. Ich denke, Wahnsinn, stell dir das mal vor, dass man mutig sein muss, um seinen Körper zeigen zu dürfen. Aber es ist ja tatsächlich der Fall. Man muss tatsächlich mutig dafür sein.
Ja.
Ja.
Und wie war die Zeit danach? Hattest du da das Bedürfnis, diese 10 Kilo wieder zu verlieren? Oder dachtest du einfach, ist halt jetzt so, mal gucken, ob ich zunehme, abnehme?
Also es ist ehrlich gesagt einfach von alleine ein bisschen gekommen, weil ich wieder in meinen eigenen Ernährungsrhythmus gekommen bin sozusagen. Also das, was ich tatsächlich brauche und nicht, weil ich habe mir ja tatsächlich mit Absicht übermäßig viel zugeführt, damit ich innerhalb von einer sehr kurzen Zeit sehr viel zunehmen kann. Hat sich sozusagen automatisch wieder einfach ein bisschen eingepegelt, weil ich mich auch einfach wieder angefangen habe zu bewegen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, ich muss jetzt unbedingt alles loswerden. Es hat auch ewig gedauert und es ist auch immer noch nicht so, dass ich jetzt sage, ich würde jetzt genauso aussehen wie davor. Auf gar keinen Fall. Also, aber das interessiert mich oder beschäftigt mich tatsächlich nicht so viel.
Voll gesund, voll gut. Also da bist du voll das Vorbild für mich. Während ich dir zuhöre, bin ich einfach auch fasziniert von deiner Sichtweise.
Was meinst du?
Wie du dich siehst und wie du dich auch nicht zu sehr bewertest und deinen Körper einfach dein Körper sein lässt.
Also ich habe das extrem gemacht, ne? Und ich glaube, dass ich irgendwann wirklich angefangen habe zu trainieren, mich nicht so doll damit zu beschäftigen.
Ja, aber wenn dann so ein Gedanke kommt, den dann einfach gleich wegschießen oder was?
Also, nee, so einfach ist tatsächlich ist es schmerzhaft und tut es weh und fühle ich mich dann auch eine Zeit lang scheiße. Und dann ist es eher so wie, okay, ich merke, ich fange an, mich wieder mit sowas zu beschäftigen oder lieber nicht das Stück Schokolade zu essen oder so ein Zeug. Und dann fange ich an, zu sagen, oder ich komme wieder dahin und dann merke ich, okay, mir geht's nicht gut, weil mir fehlt irgendwas. Offensichtlich fehlt mir gerade was, weil ich fange wieder an, mich damit zu beschäftigen. Oder ich fange an, mich im Spiegel anzugucken, ob ich gerade irgendwie irgendwas drückt oder zwickt, oder ich liege im Bett und es hängt alles so runter zur Seite oder ne, und der Bauch hängt dann so runter oder so. Und dann fühle ich mich ganz furchtbar. Solche Tage gibt's auf jeden Fall, natürlich. Und dann merke ich, boah, ich sehe das gerade so doll. Warum gucke ich da gerade so viel hin? Und dann fange ich einfach wieder an, woanders hinzugucken. Dann fange ich an, mir, ja, also jetzt gerade habe ich einfach gar keine Zeit, weil ich die ganze Zeit wie so ein Nerd auf die Leinwand gucke und diesen Film fertig mache. Das ist super angenehm. Dann, keine Ahnung, ich krieg's einfach nicht mit. Und das, glaube ich, einfach sein Leben mit anderen Dingen füllen, mit Dingen, die dich lebendig machen und die Spaß machen und lebendig im Sinne von, ja, die irgendwie deine Flamme anzünden. Und dann vergehen plötzlich die Tage und dann merke ich, ah, stimmt, habe ich gar nicht, weiß ich gar nicht. So,
aber Fokus verschieben.
Ja, einfach nur einen Fokus verschieben. Also was heißt einfach nur? Nee, aber und wie gesagt, das kostet aber natürlich Mut und das heißt zeitgleich die Community finden und aufbauen und erstarken, die auch Bock hat auf ein Leben ohne diesen Fokus. So, ne? Sowohl im Berufsfeld als auch im Privaten. Ich glaube, das ist sozusagen so das Beides. Und je älter ich werde, desto stärker ist das. Mittlerweile ist das für mich wirklich ein bisschen Vergangenheit. Also nicht, wie gesagt, es kommt immer wieder sehr stark auch vor. Und ist auch phasenabhängig, wenn ich mal wieder gerade 4 Kilo zugenommen oder so, ist es auch nicht so einfach manchmal für mich, weil es einfach so viel kostet. Oder wenn ich merke, jetzt eben werden Altersspuren eine Rolle spielen, brauche ich wieder so ein bisschen und muss wieder trainieren, so mich mit den anderen Sachen zu beschäftigen und dann einfach damit zu beschäftigen, was ist das für ein Prozess, dass das Leben sich dann ändert und wohin verändert sich das dann und was passiert dann und ist es nicht auch total spannend, was passiert denn, wenn ich nicht versuche, die Tür die ganze Zeit zuzuhalten, sondern mal da durchzugehen und zu gucken, was ist denn eigentlich dahinter, ne? Das habe ich immer damals beschrieben, als wir die Presse gemacht haben, für wunderschön, dass man so das Gefühl hat, ich habe das Gefühl, ich stand vor immer so einer Wand und stehe so davor und muss irgendwie, guck da drauf und irgendwann habe ich mich einfach umgedreht und gemerkt, boah, ist ein riesenweißes Feld. Ja. Ne, so, also,
voll die schöne Verbildlichung.
Ja, weil du bist halt immer da beschäftigt und dann denkst du so, das Leben ist riesig. Ja, so.
Richtig schön. Wir haben gerade schon über wunderschön gesprochen. Da verarbeitest du viele deiner Erfahrungen und das porträtiert eigentlich 5 unterschiedliche Frauen in 5 unterschiedlichen Lebensphasen und ist nach der Pandemie auch auf Platz 1 gelandet, in den Kinocharts, hat super viele Preise abgeräumt. Wie kam es eigentlich zu dieser Geschichte?
Ja, also wie ich schon gesagt habe, so ein bisschen ausgelöst, also es waren so mehrere Sachen. Ne? Für mich war diese Reise der Ablösung sozusagen aus den Körperidealen ja eine längere und ist etwas, was mich schon lange beschäftigt hat und eben auch der Zusammenhang zwischen Körperbildern und sozialer Struktur von Frauen, finde ich einen so unglaublich spannenden Zusammenhang seit dem Studium. Und dann habe ich eben Nora kennengelernt und dann auch diesen Embrace-Film gesehen und ehrlich gesagt hat der Chef von Warner mich gefragt, ob ich nicht mal, weil ich darüber so begeistert erzählt habe. Und dann hat er gesagt, aber mach doch darüber einfach mal einen Film.
Geil.
Und dann habe ich gemerkt, weil das Thema so breit ist und so vielschichtig und in verschiedenen Altersstufen unterschiedliche Funktionen einnimmt und eine unterschiedliche Rolle spielt, macht es Sinn, es aufzufächern auf verschiedene Frauen in verschiedenen Lebenslagen. Und so kam es zu dieser Geschichte. Und in Wunderschön, naja, jetzt haben wir so gedacht, okay, eben im ersten Teil haben wir uns damit beschäftigt, mit Körperbildern, mit dem Körperdruck und was wir als Frauen machen können, um uns davon loszulösen und eben den Fokus umzulenken auf unser eigentliches Potenzial und das da rein die Zeit zu investieren und unsere Kraft, was uns eigentlich Spaß macht und was unsere eigentlichen Ziele sind. Und im zweiten Teil haben wir uns dann überlegt, dass wir wollen das Rad eben nochmal so ein bisschen drehen und uns eigentlich ein bisschen mehr damit beschäftigen, warum der Fokus immer wieder mit so brutaler Kraft auf dem Körper von Frauen landet. Also eben nicht, was ist unsere Verantwortung und was tun wir, sondern was ist eigentlich die Struktur, in der das passiert und warum und für wen. Und das ergibt ein bisschen eine andere Geschichte tatsächlich. Also das entwickelt sich so ein bisschen anders, weil natürlich ganz schnell der Zusammenhang kommt zwischen Körperbildern, Körperidealen, Fuckability und Sexualität. Und Sexualität und Freiheit. Und wann ist eigentlich, also was eben auch Sexualität angeht, wie frei sind wir da eigentlich, mit welchen Bildern sind wir da groß geworden, für wen sind wir sexy, warum? Warum ist es notwendig, überhaupt so sexy zu sein, für wen die ganze Zeit? Was hat es für eine Funktion, ne? Wie sehr kennen wir weibliche Sexualität überhaupt? Wie sind wir damit groß geworden? Das waren sozusagen eher so die Themen im zweiten Teil und dann natürlich auch, wenn es um Sexualität und Freiheit geht, gibt es eben auch noch einen Bereich, der sich auch mit Prostitution befasst. Deswegen würde ich immer sagen, beim zweiten Teil ist mir wichtig, das zu sagen. Ich glaube, dass dieser Film wirklich erst ab frühestens 14 gut ist zu gucken. Ich weiß noch nicht, was für ein FSK es geben wird, aber ich möchte das wirklich unbedingt sagen, weil ich glaube, es ist ein bisschen noch, manche Auseinandersetzungen sind ein bisschen, dafür muss man ein bisschen älter sein.
Ja, und auch triggering teilweise.
Das sowieso, genau. Also es geht halt auch dann natürlich, es geht auch ein bisschen um Übergriffe und um Gewalt. Und
aber wichtig da reinzugucken.
Unbedingt, natürlich, weil es natürlich was mit diesen Strukturen zu tun hat, gerade wenn es um Sexualität und Freiheit geht und eben um Prostitution, was ja so ein bisschen das, ja, die Extreme ist in diesem Thema. Und das, ist mir immer nur einfach wichtig zu sagen, dass ich so das Gefühl habe, wenn Mädchen und Jungs da reingehen, die unter 16 sind, dann ist es vielleicht gut, es zu wissen. Glaube wirklich nicht, dass vor 14 das gut ist, das zu gucken. Und vielleicht müssen Eltern sich das dann erstmal angucken und so.
An dieser Stelle möchte ich sagen, dass man den Film jetzt sehen kann. Der ist jetzt in den Kinos, also ab dem Zeitpunkt, wo ihr diese Podcast-Folge hören könnt. Ich bin sehr aufgeregt. Tatsächlich kommt die Podcast-Folge raus am gleichen Tag wie Wunderschöner.
Ach Gott.
Richtig gut.
Ja, sehr
Bist du
gut.
aufgeregt?
Ich bin furchtbar. Einen Film in die Kinos bringen ist, glaube ich, mit das Aufregendste, was man machen kann. Also wahrscheinlich nicht, aber für mich. Also ich bin super aufgeregt, weil man hat so lange so viel Zeit und so viele Gedanken und so viel Herzblut da reingesteckt und man will auch niemanden enttäuschen. Man hat sich natürlich sonst was überlegt und ich bin super aufgeregt, aber ich versuche dann einfach aufs Land zu fahren und gar nichts mitzubekommen.
Wirklich? Also da verschiebst du auch wieder den Fokus. Das kannst du anscheinend gut. Vielleicht ist es dein Talent.
ich versuche das, aber ich werde furchtbar aufgeregt sein. Ich bin schon die ganze Zeit furchtbar aufgeregt, ehrlich gesagt.
Ich freue mich einfach für dich. Wirklich. Danke. Das ist so, so toll, was du auch in unserer Gesellschaft veränderst und wie du jetzt auch das Bild prägst einer Frau in der Gesellschaft. Und dafür möchte ich einfach Danke sagen.
Dankeschön.
Richtig toll. Ich habe noch ein paar Fragen. Und zwar erstmal.
Darf ich noch eine Sache sagen?
Ja, natürlich.
Okay. Genau, also weil es ja ganz viel auch darum ging, welche, dass man sich eben so eine Communities bauen muss, machst du ja total. Du machst ja so einen Raum, wie so ein Safe Spot, wo man genau solche Themen bespricht, anders hört, anders dazu denken an kann. Du machst ja auch so einen Gegenpol auf hier. Und das ist ja genau das, was eben man sagt, klar, vielleicht kann man in den Bereichen dann nicht mehr, bestimmte Jobs kriegt man dann nicht mehr oder was auch immer, aber dafür geht man woanders hin, wo andere Sachen möglich sind. Und vielleicht baut man dadurch eine Zukunft, wo irgendwann alles möglich sein wird.
Dankeschön. Haben wir irgendwas vergessen zu dem Thema? Möchtest du noch irgendwas loswerden?
Oh Gott, es ist so viel immer, dass ich gar nicht weiß. Ich kann da immer nicht so ad hoc so eine gute Antwort finden, weil ich merke, es ist einfach so ein unglaublich großes und reiches Thema. Ich glaube, wir haben schon ganz viel gesagt. Vielleicht fällt mir irgendwann noch mal was ein.
Dann
ich finde aber gut, dass wir noch mal dieses, weil ich finde, diese Körperbilder und die Fuckability oder die Notwendigkeit, Fuckable zu sein, was für mich eigentlich hinter dem Körperdruck ein bisschen steht, finde ich fast den spannendsten Gedanken. Warum eigentlich soll man diesen und diesen Körper haben oder eben, wie du gesagt hast, ne, den Male Gaze, den Male Gaze entsprechend dem sogenannten, wo man ja auch nicht weiß.
What is that?
Ja, und wer sagt den eigentlich?
Yeah.
Ich weiß jetzt nicht, ob alle Männer den wirklich so sagen. Gibt bestimmt ein paar, die irgendwie denken, sie dürfen das, weil sie auch so erzogen wurden, aber oder doof sind, aber
Stimmt. Ich glaube, mir wäre es wichtig, an der Stelle zu sagen, dass wir jetzt auf jeden Fall viel Binäres gesprochen haben. Natürlich gibt es auch nicht-binäre Menschen, die auch einem Schönheitsideal oder den Druck verspüren, einem Schönheitsideal zu entsprechen. Aber jetzt haben wir uns speziell auf Frauen in unserer Gesellschaft fokussiert. Das wollte ich jetzt einfach nochmal an dieser Stelle loswerden.
Ich merke immer, dass ich da natürlich total limitiert bin, drüber zu sprechen, weil es nicht meinen eigenen Erfahrungen entspricht.
Total.
Und deswegen merke ich immer, ich fange dann immer sehr viel schnell von Frauen an zu sprechen oder von den strukturellen Unfreiheiten von Frauen. Aber natürlich gehört das auch zu nicht-binären Personen oder ja, auch anderen Bereichen.
Vollkommen. Dankeschön.
Ja.
Der heutige Buchtipp wird dir präsentiert von BookBeat, dem Hörbuchabo, das perfekt zu dir passt. hast du vielleicht noch Buchtipps und Serientipps für uns? Mir fällt nämlich sofort Pick Me Girls von Sophie Passmann ein. Das kann ich auf jeden Fall an dieser Stelle empfehlen.
Mhm. Ah, cool. Ja, ich, wie gesagt, Caroline Criado Perez ist für mich immer so das Wichtigste, wenn es um Sexualität geht, finde ich auch Das beherrschte Geschlecht von Sandra Konrad. Sehr spannend, auch ein bisschen heftige Lektüre, aber sehr interessant. Und ansonsten, boah, Film und Serien, ich gucke so viel. Ehrlich gesagt, finde ich, wie gesagt,
Morning Show wollte ich gerade sagen.
Morning Show, ja. Also immer den Zusammenhang zwischen Geschlechterrollen und die Unsichtbarkeit von Frauen im historischen Zusammenhang. Eben eine Frage der Chemie, die Serie, die ich wirklich ganz, ganz toll finde. Physical finde ich eine richtig tolle Serie. Battle of the Sexes ist tatsächlich ein Film, den ich mega finde. Da geht es um den Kampf zwischen Bobby Riggs und Billie Jean King. Mhm. Und es ging um das Duell, ob sozusagen ein Mann, der schon längst nicht mehr im Profisport ist, eine Profisportlerin, die auf dem absoluten Höhepunkt ihrer Karriere steht oder in ihrer absoluten Kraft, ob der sie besiegen kann. So, und das war ein unglaublich medienaufmerksamer Kampf oder Auseinandersetzung. Und darüber gibt es einen Film mit Emma Stone und Steve Carell, den ich so toll finde, die beiden so toll sind. Und ich finde, dieser Film ist total untergegangen, absurderweise. Ich habe mich so ein bisschen gewundert, warum ich den nie so mitbekommen habe, weil ich wäre definitiv da reingegangen. Und es ist auch wieder so interessant, welche Filme werden doll beworben und kommen doll nach vorne und welche nicht so. Das finde ich auch so spannend. Und gerade, wenn man sich so anguckt in diesem ganzen Sportbereich, ne, wie ungleich da Männer und Frauen behandelt werden. Es gibt diesen ganz tollen Dokumentationsfilm auf Netflix, über die, der Kuss heißt der, da geht es um den Kuss auf dem Spielfeld, den zitieren wir auch in Wunderschöner, von den Spanierinnen, als sie Weltmeisterinnen wurden, Fußballweltmeisterin, gibt es ja den Vorstandsvorsitzenden, der dann diesen Kuss ihr einfach gegeben hat. Und darüber gibt es eine Dokumentation, was schon alles davor passiert ist und was dann danach passiert ist. Unglaublich spannend und unglaublich toll, die Strukturen zu sehen, wie unterschiedlich männliche Sportler behandelt werden und weibliche Sportler, was für Wege männliche Sportler haben, was weibliche Sportler. Also das zeigt einfach richtig toll, wie weit Frauen gehen müssen, also was man einfach schon geleistet haben muss, um irgendwo anzukommen. Und das finde ich total spannend und gehört für mich zu diesem Battle of the Sexes Film, der sich wirklich, wirklich lohnt. Den würde ich unbedingt empfehlen.
Hammer. Mit dem Code G-Spot, alles groß geschrieben, GSPOT, kannst du BookBeat 60 Tage lang kostenlos testen und über 1 Million Hörbücher und E-Books entdecken. Wir haben jetzt nur noch eine ganz kleine Rubrik, und zwar die G-Tipps. Unsere G-Tipps. Wie entwickle ich ein gesundes Körperbild? Welche Tools bzw. Werkzeuge könnten dabei helfen? Hast du da vielleicht Tipps an unsere ZuhörerInnen?
Das ist aber eine schöne Frage. Also definitiv einschlägige Zeitschriften zuklappen, finde ich einen wichtigen. Also ja, Zeitschriften weglegen. Ehrlich gesagt, Social Media Kanäle entfolgen. Also die diese Bilder sehr zum Thema haben, würde ich sagen. Oder wo man so das so doll diese Mixed Messages bekommt, ne? Also was du auch schon meintest mit diesem, eigentlich geht es nur darum, ein Produkt zu verkaufen, aber da soll eben eine Body Positivity dahinter stehen. Sondern sich wirklich so ein bisschen den Horizont frei zu machen und zu gucken, worauf habe ich eigentlich Bock? Also ich habe damit angefangen zu gucken, wo entsteht in meinem Bauch das Lustgefühl? Also im Sinne von, nicht jetzt sexueller Lust, sondern im Sinne von, da werde ich lebendig, da werde ich neugierig, da habe ich Bock drauf. Bockgefühl vielleicht eher. Und ich habe gemerkt, dass bei 80% der Tätigkeiten, die ich mache am Tag, es einfach definitiv nicht der Fall ist. Also ja, anzufangen, worauf habe ich wirklich Hunger? Worauf habe ich wirklich Appetit? Worauf, was macht mir Spaß? Lese ich gern? Wo fühle ich mich sicher? Wo fühle ich mich wohl? Sich mit diesen Dingen auszustatten. Und dann so, also ich habe angefangen mit Eis essen gehen. Weil das war für mich so Kindheitsding, so in so einer komischen DDR-Waffel, so eine dünne Waffel. Ich glaube, so eine Eisdiele, da gab es sie und da bin ich dann immer hin, weil das hatte so für mich so was Selbstpflegendes. So, und dann habe ich angefangen zu puzzeln und dabei Hörbücher zu hören. Ganz profane alltägliche Dinge, wo ich aber gemerkt habe, da fühle ich mich gerade wohl. So. Und dabei, und wenn nötig, auch Spiegel vermeiden. Also erstmal einfach, um nicht wieder in diesen Fokus zurückzufallen.
Wagen
sowieso, ja, das kenne ich gar nicht mehr. Aber einfach, um da ein bisschen unsichtbar, also sich da wirklich unsichtbar zu machen in dem Sinne, oder sich das abzutrainieren. Da, ne, es ist ja wie beim Vokabellernen. Je öfter man die Vokabel sagt, ja, desto schneller wird der Nervenzugang oder was auch immer da gebaut wird im Gehirn, so, desto dicker wird der. Und der ist halt mega dick. Wenn man die ganze Zeit aufgebaut jetzt zum über Körperbilder, ist das einfach mega dick. Das muss man jetzt erstmal ein bisschen vernachlässigen, diese Richtung, und andere Stränge dicker machen. So. Mm. Ja, also ist jetzt ein ganz langer Tipp geworden. Aber ja, vielleicht super. Augen und Ohren erstmal nach innen, finde ich, glaube ich, gut. Und nicht so nach außen.
Richtig toll. Danke, 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 dass du hier warst. Danke, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Ich konnte so viel mitnehmen und ich habe versucht, alles aufzusaugen und habe dir einfach nur an den Lippen gehangen. Also auch wie du über die Dinge erzählst. Wow.
Danke, danke, dass ich hier sein durfte.
Wirklich, also ich habe so ein Feuer in mir. Du bist tatsächlich mein Fokus jetzt gerade.
Also
Bock.
Immer, wenn du wieder in diesen Dings kommst, rufst du mich einfach an. Caro, ich muss in eine andere Richtung gehen. Gib mir ein anderes Verb.
Liebe ich. Ich werde mir wahrscheinlich die Folge 10 Mal anhören. Finde ich sehr gut. Und auch danke an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch auch so inspiriert wie mich. Uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt, jeden Mittwoch, auch auf YouTube und auch auf allen Social-Media-Kanälen. Wobei wir uns auch ein bisschen von denen fernhalten. Und lasst uns auch gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr die Folge fandet und was ihr euch für die nächsten Wochen wünscht. Und wir sehen uns nächsten Mittwoch hier bei G-Spot. Ciao!
Welcome to my G-Spot.
G-Spot ist ein Studio Bummens Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Samuel Benke, Julia Schneider, Stefanie Giesinger, das bin ich. Musik, Jonas Hafke. Kamera und Ton, Konstantin Lange. Video, Paul Ott. CGI, Christine Papst. Setdesign, Nina Oswald und Lilian Seben. Social Media, Jessica Linder und Hannah Ackermann.